Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Filmbesprechungsausgabe nach unserer langen verschollenen Zeit bei Dropmac.
In einem Land vor unserer Zeit.
In einem Land vor unserer Zeit. Wir waren lange nicht für euch da, dann haben wir eine kleine Sommerreview gemacht und jetzt sind wir wieder mittendrin in... Telefon läuft mit und ich diktiere ihm, aber das soll man jetzt aufhören hier. Sind wir da mit euch mit normalen Filmen, regulären Filmen.
Der Alltag.
Ist so. Der Alltag. Und ich glaube, es ist eine Premiere in diesem Podcast. Mir ist Folgendes passiert. Ich habe euch drei Filme mitgebracht. Das sind alles Filme von weißen Männern über 78. Hm. Das ist mir noch nie passiert.
Und
die müssten mal in Rente sein. Und dazu habe ich Gefühle.
Erzähl doch mal, was haben wir denn mitgebracht?
Julia,
ich bin Tom. Schön, euch zu sehen.
Hey, voll durcheinander heute. Das ist, weil ich mich innerlich schon so aufbaue für die zahlreichen Rants, die ich heute ablassen muss. The Lost King von Stephen Frears habe ich euch mitgebracht. Anselm von Wim Wenders. Und was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Leo, der größte Tamil-Film der Welt, glaube ich. Weltweit beste Box-Office und so weiter und so fort. Und dann eine Serie, und zwar der Untergang des Hauses Ushers, The Fall of House of Usher, auf Netflix zu sehen.
Genau. Und ansonsten ist das nicht der einzige Leo, über den wir heute sprechen.
Richtig. Ja, übrigens, mal so ein kleiner Fun-Fact. Ja. Weil wir sprechen natürlich, Entschuldigung, dass ich abgebrochen habe, aber Killers of the Flower Moon ist der Film, den wir natürlich besprechen werden. Und der Leo, der Film, hat besser Boxoffice-technisch, glaube ich, in Europa oder irgendwo auf jeden Fall besser abgeschnitten als Killers of the Flower Moon. Obwohl der überall lief und IMAX und groß und der andere Leo war besser auf jeden Fall.
Und kombiniert haben sie wahrscheinlich trotzdem beide schlechter zusammen abgeschnitten als The Eras Tour von Taylor Swift.
Der biggest Movie. Ich glaube, das lief gar nicht so gut, was ich gehört habe.
50 Millionen haben die eingespielt am ersten Wochenende.
Ja, das ist aber
nicht. Und Killers hat 20 Millionen eingespielt.
Das ist aber nichts, theoretisch.
Ja gut, aber wenn gleichzeitig der große Blockbuster 20 Millionen eingespielt hat.
Das stimmt wohl.
Dann war es offensichtlich ein sonniges Wochenende überall auf der Welt oder so. Keine Ahnung, was da los war.
Die hatten auch Vorverkäufe schon relativ viel, ne?
Oder die Leute haben halt ihren durchschnittlich einen Kinobesuch pro Jahr schon verbraten im Juli. Als sie bei Barbenheimer waren. Da konnten sie dann nicht mehr ins Kino gehen.
Richtig. Naja, wie geht's dir sonst eigentlich, Julia?
Ich bin super entspannt. Ich bin ja jetzt im Dienst. Ich habe schon drei Tage Buchpraktikums mit erlebt. Deswegen habe ich euch heute im Laufe der Serie auch noch Bücher mitgebracht, um die ich mini rede.
Wie ist das so? Ja? Wie fühlt man sich da so?
Wie ist das so? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist so, wie wenn man alles anfängt. Man fühlt sich am Anfang vollkommen fehl am Platz. Ich kann mittlerweile ein EC-Gerät gut bedienen, aber ich kann noch kein EC-Gerät bedienen.
Okay.
Aber ich kann noch keinen Milchschaum machen.
Gibt es auch Milchschaum bei euch?
Gibt auch einen Kaffee. Ah. Jetzt zu mir kommt es immer gleich auch ein Versuchsopfer für Milchschaum. Also, wenn ihr mich besuchen wollt im Ozelot, gerne.
Gibt es auch.
Kriegt einen Kaffee mit schlechtem Milchschaum.
Laktosefrei?
Hafer gibt's.
Ah, gut.
Und es gibt Chai.
Muss man
das heißt, ein Kakao. Für dich gibt es dann Kakao mit Hafer.
Sehr gut, immerhin. Und wie sieht es aus mit meinem Buch? Kannst du es platzieren oder nicht?
Nee, das passt so gar nicht dahin.
Oh Mann. Übrigens, wir arbeiten gerade an Volume 2.
Oh la la.
Nur mal so als Info hier.
Busy, Tom. Hat er jetzt endlich mal Zeit, weil das Indian Festival vorbei ist, gleich wieder.
Machen doch schon das nächste übrigens. Das Mini-Festival ist ja Serienale. Ich gehe ja immer zur Serienale. Ja. Mhm. Die ist, findet wieder statt am 11. und 12. November, wo ja auch indisches Lichterfest Diwali ist. Und am 12., am Sonntag, gibt es Ponyherz. Falls jemand unter euch mit Familie und kleinen Kindern vor allen Dingen das Ponyherz gucken möchte, kommt doch bitte vorbei. Ich darf moderieren, das ist ein Traum. Und dann wird es natürlich den Oscar-nominierten indischen Beitrag dieses Jahres, Cello Show, The Last Film Show, das Licht, aus dem die Träume sind auf Deutsch, den wird es auch geben. Und da wird natürlich groß eingeladen. Marcella Kraut macht natürlich wieder Action. Also, ja.
Oscar nominiert, wie steht es schon auf der Longlist? Weil ich finde, das ist ja so kompliziert.
Das war die für letztes Jahr, genau. Anstelle von RRR war dieser Film nominiert.
Ah! Oh, hoppala. Mhm. Na ja, gut.
Aber
es ist kein schlechter
Film.
Liegt ja jeder mal daneben, wa?
Es war kein schlechter Film.
Ich habe, witzig, ne? Apropos internationale Oscar-Nominierung. Ich rede nachher über Wim Wenders und ich finde es so irre, dass sein Film Perfect Days als japanischer Beitrag eingereicht wird.
Produktion, ne? Ich glaube, daran liegt es auch mal, ne?
Ja, aber puh, also das ist schon auch so ein Tritt gegen Schienbein für alle japanischen RegisseurInnen. Weiß
Definitiv.
nicht.
Das
Fände
stimmt
ich
wohl.
schon, fände ich
Ist ja
wild.
auch umgekehrt dann halt, ne? Wenn Deutschland was einreicht und der dann hätte nicht eingereicht werden.
Bei uns ist, glaube ich, das Lehrerzimmer eingereicht worden, was ja eine sehr verdiente Einreichung ist.
So ist es. Alrighty.
So, und jetzt hier, Buddha bei die Fische, wenn wir schon über Indien reden.
Fangen
Leo,
wir an mit Leo, genau.
was ist
Leo ist unser erster Film, über den wir reden. Das ist nämlich der neue Film von Vijay Thalapathy. Und der ist natürlich Südindiens. Es ist immer schwer natürlich zu sagen, wer der Größte ist, aber ich würde behaupten, er gehört auf jeden Fall zu den Top 3 südindischen, also Tamil-SchauspielerInnen. Und ja, der geht natürlich richtig steil dann, weil dieser Film ist natürlich aus dem LCU, das ist nämlich das Lokesh Cinematic Universe. Der ist nämlich.
Low Cash?
Ja, Lokesh ist der Regisseur. Lokesh
Ah,
Kanagaraj.
nicht wie in Low Cash, wie in wir haben
Nee.
wenig ausgegeben und trotzdem einen Film
Lokesh,
gemacht, guten Film gemacht.
Lokesh.
Okay.
Genau.
Uiuiui.
Und ja, ist natürlich wie ein langer Film, weil so wie indische Filme halt immer lang sind. 2 Stunden, 44 Minuten, ab 16 freigegeben. Und ja, wir hatten netterweise, ich glaube, 9 Shows oder ich glaub, 7 oder 9 Shows waren es, glaube ich, am Startwochenende, wo wir teilweise Parallelshows hatten und so, die wir gemacht haben. Und es war auf jeden Fall ein Fest, weil war spannend. Es hat natürlich einige Sachen von den Filmen davor zusammengeführt. Die Filme davor sind einmal Kaiti und dann Vikram. Und da sind natürlich einige Sachen drin vorgekommen, die wichtig sind für dieses Cinematic Universe. Und ja, da wird es dann natürlich demnächst weitergehen, weil da wurde auch schon natürlich stark geteasert am Ende, in welche Richtung es weitergehen wird. Aber ja, dieser Film, wie gesagt, hat Vijay Thalapathy in der Hauptrolle und der ist mit seiner Familie sag ich mal, in den Bergen, weil da ist ganz viel Schnee und so natürlich, wo er jetzt lebt. Hat 2 Kinder und die sind natürlich, sag ich mal, er ist so ein Naturschützer, nenne ich es jetzt mal, oder beziehungsweise also eigentlich hat so ein Tierhändler hier, also nicht Händler im Sinne von, wie heißt das auf Deutsch hier, so ein Dompteur, nee, das ist das falsche Wort, aber der Tiere beschützt, aber auch die, mit denen arbeitet, weißt du, was ich meine? Ich weiß das, wer ist das, Tierschützer einfach nur, ist das Tierschützer?
Tierschützer, das klingt gut.
Ja, okay, ist ein Tierschützer auf jeden Fall. Weil am Anfang des Films kommt dann, weil auf dem Poster auch zu sehen, so eine Hyäne da hat sich da verirrt. Die sind eigentlich eher selten da, wo in der Kleinstadt da, in der die sind, in den Bergen. Und.
Hyänen, I didn't know. Ich dachte, die gäbe es nur in Afrika.
Nee, die gibt es auch in anderen Teilen, aber ist natürlich sehr selten. Und jedenfalls hat die sich da aber verirrt in den Bergen und greift dann da auch die Leute an und er kommt dann aber und will das Tier natürlich nicht, dass es getötet wird, sondern soll betäubt werden und dann beschützt er das und dann kriegt das Tier auch einen Namen, weil die Familie sich ein Tier annimmt und so. Und dann kommen aber irgendwelche bösen Leute, die durch zufällig die Stadt kommen, sorgen dafür Ärger und er wird dann sozusagen fotografiert und dann hat er natürlich eine Vergangenheit. Und dann wird das Ganze aufgearbeitet, was da passiert ist. Und ist natürlich sehr actionreich. Die Hyäne ist auch super. Die war natürlich keine echte Hyäne, war animiert natürlich. Wie man das von RRR kennt mit dem Tiger, ähnlich gut, fand ich, war das so gemacht auf jeden Fall. Und ja, sehr, sehr viel Action, sehr gute Tanzszenen, weil der Soundtrack ist wieder von Anirudh, der auch schon den Jawan-Soundtrack gemacht hat oder halt auch den anderen von Vikram. Und ich finde, der hat auf jeden Fall. Wenn man so sagt, John Williams, so, der hat dann halt die Kindheit geprägt, oder die 90er-Filme sozusagen, der wird, glaube ich, dann der große Soundtrack-Macher vor allem für die südindischen Filme. Ja, da gehen die Leute drauf ab. Natürlich, es steht dann immer auch da, ein Anirudh Musical, so wird es ja immer zitiert. Und das ist natürlich auf jeden Fall sehr cool umgesetzt. Wie gesagt, es sah gut aus, die Story war okay, fand ich. Es war ein bisschen vorhersehbar, aber es hat der Sache keinen Abbruch getan. Aber es ist, finde ich, persönlich für mich der schwächste Eintrag in das LCU. Und zwar. der für mich der erste Vikram mit Abstand, und dann kommt Kaiti, der auch sehr, sehr cool war. Und dann kommt Leo. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es wird weitergehen in dieser Reihe. Und wer so ein bisschen auf so ein bisschen zusammengehöriges Crime-TV-Action steht, der sollte da auf jeden Fall reingucken und die Chance nutzen. Ich glaube, der wird auf Netflix auch in den nächsten 40 Tagen wahrscheinlich rauskommen. Also wer es nicht ins Kino geschafft hat, ich glaube, der läuft jetzt nochmal in der dritten Woche, dann am kommenden Wochenende in einigen Städten. Aber wer es noch nicht geschafft hat, kann dann bei Netflix definitiv reingucken und sollte es auch tun, weil sehr unterhaltsam.
Gut. Letterboxd sagt 3,4 und du sagst
3,5.
3,5. Wunderbar. Ich liebe das, wenn du so haargenau im Durchschnitt bist. So, ich habe gesehen The Lost King von Stephen Frears aus dem Jahre 2022, also schon ein bisschen älter, 108 Minuten. Und Stephen Frears hat einen meiner Musik-Lieblingsfilme gemacht, nämlich High Fidelity, mit dem ich relativ obsessed war in meinen frühen 20ern. Er hat mal Beautiful and Red gemacht, einen der ersten Daniel Day-Lewis-Filme. Und in den letzten Jahren sowas wie Florence Foster Jenkins mit Meryl Streep, wo sie eine abgedrehte Operndiva spielt. Und in The Lost King spielt Sally Hawkins eine mittelalte Frau, ich sage nicht, richtig harte Midlife-Crisis übrigens, die frustriert von ihrem Job ist und inspiriert von einer Shakespeare-Aufführung, nämlich Richard III. Und inspiriert von dieser Aufführung widmet sich Philippa Langley, das ist ihr Name im Film, einer sehr obsessiven Recherche über diesen König, den sie zu Unrecht von der Geschichte bestraft sieht.
Das ist eine True Story, weil sie hat auch
It's a
das
true
Drehbuch mitgeschrieben,
story.
ne? Oder steht jedenfalls
Nee,
das
hat sie
Drehbuch.
nicht.
Das steht
Also
als
sie hat sozusagen
Drehbuch
das, genau,
Credit
das
drin,
Buch,
oder?
auf dem der Film basiert. Ja, und schließlich macht sich auf der Suche nach seinen Überresten, also den Überresten des Königs, die als verschollen gelten nach einer großen Schlacht, und findet sie am überraschendsten aller Orte. Und zwar, Fun Fact, an einem Ort, wo ich letztes Jahr war und mich auch schon kaum einkriegen konnte, dass dort die verschollenen Gebeine eines Königs zu sehen sind, nämlich in Leicester. Wo genau, verrate ich nicht, denn es ist irgendwie Teil der Story, obwohl, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man das auch. Und was ich an dem Film wirklich gerne mochte, war diese Besessenheit und die Leidenschaft dieser Frauenfigur. Also, dass sie wirklich so eine Obsession benutzt, um ihre Depression aufgrund von so einer schwierigen Krankheit und ihr eigenes Kleinsein. Also, sie fühlt sich sehr klein, also überwindet sie. Also, zum Beispiel auch Steve Coogan spielt ihren Ex-Ehemann, und im Laufe des Films wachsen die wieder zusammen, weil sie wieder mehr sie selbst ist, weil sie wieder mehr aufblüht in etwas, weil sie wieder ja, Passion hat für irgendwas. Das finde ich, das macht, dachte ich so, oh, das mochte ich. Dann schwierig und unterhaltsam zugleich ist natürlich, dass es eine Underdog-Geschichte ist. Na, du hast diese Amateurhistorikerin, die archäologische Studien inspiriert, die so ein tolles Bauchgefühl hat, versus einen akademischen Betrieb irgendwie an der Universität Leicester. Und dazu sage ich gleich noch was, weil das Problem des Films liegt genau an dieser Dramatisierung eines Konflikts, der eigentlich nicht besonders dramatisch war. Und der Film insgesamt widmet sich natürlich auch der Frage, wie entsteht Geschichte, zum Beispiel. Also Richard III. Ist vor allen Dingen deswegen bekannt, weil er eben so ein krasser Bösewicht bei Shakespeare war, ne? Kingdom for Horrors, und er hat ihn irgendwie als buckligen, griesgrämigen, grausamen alten Mann
So
dargestellt.
sieht
Und
aber gar nicht aus, ne?
die Sache ist aber die, er war dann wieder der letzte König aus dem Geschlecht vor den Tudors. Und es ist sozusagen klar, dieses Stück ist Tudor-Propaganda, also um ihren eigenen Herrschaftsanspruch zu legitimieren.
Verstehe.
So, und
Da muss
natürlich
man
dann auch die
natürlich
Frage,
wen schlecht aussehen lassen, ne?
ganz genau, und auch die Frage, ist jemand nur, weil er zum Beispiel eine offensichtliche Behinderung hat, wie irgendwie einen krummen Rücken, muss er dann gleich ein schlechter Mensch sein? So. Und jetzt kommt so ein bisschen die Meta-Story rein. Also die Universität wird in diesem Film ganz klar zum Bösewicht. Und übrigens auch Leute, die heute noch leben und auch ein bisschen im Betrieb arbeiten, werden in diesem Film aufgrund der Dramatisierung zum Bösewicht. So. Und das ist total spannend, weil das ist genau das Gleiche, was der Film bei Shakespeare kritisiert, dass eine historische Figur villainized wird für Drama, macht der Film selbst auch, aber ohne das so richtig zu verstehen. Und zum Beispiel Richard Taylor, der war der Dekan der Uni, der damals sich erst gegen diese ganzen Philippa Langley-Sachen gestellt hat, hat nach dem Film gesagt, so, okay, Tension makes a good story, but it doesn't necessarily make it true. If you're going to portray real people, at least involve them. It strikes me as pretty reckless. Und da dachte ich so, ja, das ist schon ziemlich krass eigentlich. Der Film ist insgesamt konventionell und unterhaltsam. Der Abspann ist, nicht der Abspann, der Vorspann ist übertrieben dramatisch, als ob du gleich einen Hitchcock gucken würdest. Was er überhaupt nicht einhält. Ja, es gibt, man sieht es schon vor, also im Trailer, die Figur des Königs taucht tatsächlich auf, aber so als ganz zahme, stumme, lahme Figur, die kaum ins Gespräch geht, weil sie irgendwie auch ein Hirngespinst der Hauptfigur ist. Das ist irgendwie so ein bisschen lahm, dadurch entsteht so gar nichts. Ja, ich war in der richtigen Stimmung, ich habe es irgendwie nachmittags geguckt. Ich mag Sally Hawkins ja sehr gerne. Und der Film braucht wirklich kaum Analyse. Es ist hartes Popcorn-Kino. Und,
kann man mal weggucken.
Kann man mal weggucken. Ja.
Wer Shakespeare mag und wer True Stories mag.
Na, auch wer, ich glaube, wer Sally Hawkins mag, ist ja vor allem richtig. Okay. Weil es ist schon, also der Film basiert, also der konzentriert sich dann doch sehr auf sie. Ja. Was ich sehr gerne mochte, war die Ricardian Society. Das sind so schrullige Historiker, Amateurhistoriker, die sich dem verschrieben haben, seine Reputation wiederherzustellen. Und die gibt es halt auch wirklich. Ja, es ist ein sehr britischer Film vor allen Dingen.
Okay.
Ich war ursprünglich bei 3,5, bin mittlerweile aber auf 3 von 5 Sternen runtergegangen, weil der Film ist, er ist, was es ist. Es ist wirklich nicht, ist kein Meisterwerk. Es ist, also ich habe auch jetzt ein paar Interviews mit Stephen Frears noch gehört und ich dachte so, die Interviews sind sehr langweilig. Und das transportiert der Film auch so ein bisschen mit. Der hat meines Erachtens einfach seinen Filmzenit beschritten. Anders als die anderen beiden Regisseure, über die wir heute sprechen, die Filme gemacht haben, die ich nicht verstehe, weil sie nicht für mich gemacht sind, glaube ich, dieser Film ist generell einfach jetzt nicht so geil. Ist auch Letterboxd 3,1 als Durchschnitt, das heißt, well.
Well.
Ja, muss man nicht gucken.
There we have it. Alright, then, moven wir mal on hier zu der Untergang des House of Ushers. Usher. The Fall of the House of Usher, genau. Kam auf Netflix raus am 12. Oktober und ja, ist eine binge-worthy TV-Show. 8 Folgen hat das Ganze, geht insgesamt 8 Stunden, 13 Minuten, wenn man alle Folgen geguckt hat. Und es ist Edgar Allan Poe at its finest. Also, wir kennen ja einige Short Stories, die Short Stories, die Titel der Short Stories sind auch die Titel der Episoden. In gewisser Weise. Und dann haben wir natürlich einige Charaktere, die man definitiv kennt aus den verschiedensten Serien, aber auch natürlich aus Serien oder beziehungsweise aus anderen Fernsehserien sondern von Mike Flanagan, der nämlich auch hier wieder verantwortlich ist. Er hat ja House of hier, wie heißt es? Haunted of Hill House. Haunting of Hill House, genau, glaube ich, so heißt es. Und Midnight Mass und The Midnight Club und so. Und die waren ja alle, also ich fand die alle richtig gut. Mir haben die ja alle sehr gefallen. Deswegen war ich natürlich auch super excited für den Edgar Allan Poe Stuff. Und dann haben wir natürlich diesmal hier in der Hauptrolle so der größten Hauptrolle, würde ich sagen, Carla Gugino, die kennt man auf jeden Fall. Die spielt nämlich Verna, was natürlich ein Anagramm ist für Raven. Badumtsch. Und wird auch recht klar, recht am Anfang. Und dann haben wir Bruce Greenwood, den man auch auf jeden Fall kennt, und Mary McDonnell. Die spielen die beiden Geschwister Roderick und Madeline Usher. Und dann geht es um vor allen Dingen um die Kinder von Roderick Usher. Die sterben nämlich auf
mysteriöse
Art und Weise. Genau, kann man sagen. Und da taucht dann immer wieder der Charakter von Carla Gugino auf in verschiedensten Varianten. Und da wird es dann natürlich schon mysteriös und spukt da ein wenig. Und wer natürlich sich auskennt mit Edgar Allan Poe Short Stories kennt, kann natürlich auch ein bisschen vorhersehen, in welche Richtung die Unfälle gehen. Und ja, und wo die Story vielleicht in welche Richtung es hin will. Und ich finde, das war sehr gut gemacht und du hast ja am Anfang schon nach Spukfaktor gefragt. Ich finde, es hält sich in Grenzen. Es gibt zwei, drei Jumpscares so, aber über die ganze Serie, also es ist jetzt nicht wirklich, dass da 1000 Jumpscares sind. Ein paar Sachen sind ein bisschen sehr grafisch.
Haben wir echt ein Problem zur Zeit. Das ist Wahnsinn. Ich wünschte, dieser Trend würde sich wieder umkehren.
Ja, es gibt jetzt, naja, es ist halt schon eine Horrorserie, ne? Also es ist jetzt, ich finde, es ist jetzt nicht gory und zeigt alles, ist eher so, sage ich mal, zum Beispiel er sieht dann, fängt dann an, also der Hauptdarsteller, der Roderick Usher, der fängt dann an, sag ich mal, die alle zu sehen. Also es wird dann immer so.
Die Geister, meinst du?
Ja, sozusagen, genau. Und da sind natürlich in dem Falle, wie was mit ihnen passiert ist und sowas. Also ist jetzt aber nicht so in your face und hier spooky, spooky, creepy, bloody, gory. Es ist, glaube ich, angenehm und auszuhalten. Also der Horror steht, der Horror ist eher subtiler, finde ich.
Ja.
Ja, also ist nicht direkt in your face, wie gesagt. Und ja, ich war sehr zufrieden, war sehr gut unterhalten. Es war sehr, sag ich mal, die Atmosphäre war wirklich sehr Edgar Allan Poe. Aber doch sleek und schön designt. Und wir hatten sehr interessante Charaktere. Und wie gesagt, Carla Gugino, die hat wirklich traumhaft gespielt, weil sie auch so viele verschiedene Rollen einnehmen durfte. Und das war echt sehr, sehr gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, da gab es dann natürlich auch einige Sachen, wo ich hinterfragt habe, so, was ist damit, was ist hiermit? Und dann gibt es Konsequenzen, wo man überlegt und so, oh, ist das jetzt wirklich so, schafft es nicht und so weiter und so fort. Das ist halt schon alles sehr interessant gemacht. Und wie gesagt, es war sehr binge-worthy. Man hat
Hast du an einem Stück geschaut?
nicht in einem Stück, aber ich glaube innerhalb von 3, 4 Tagen oder so.
Naja.
Genau, und das ist auch definitiv zu empfehlen. Also meiner Meinung nach ist es auf Letterboxd auch drin, weil es eine Limited Series ist und ich habe an dieser Stelle 4,5 von 5 gegeben. Und ich weiß nicht, ob es jetzt auch, glaube ich, 4 oder irgendwas. Kannst du
4,0, ja.
4,0.
Was gut ist, ne?
Genau.
Das muss ich
Ja,
sagen.
aber Serien sind ja allgemein immer ein bisschen besser bewertet. Aber ja, also ich finde, hier hat sich echt jede, also es gab keine Folge, die lang war oder so und die 8 Folgen gingen echt gut weg. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ist halt ein Safe Bet, wenn man einen der größten amerikanischen Short Story Klassiker übersetzt. Obwohl andererseits ist natürlich immer noch, kann es filmisch auch in die Hose gehen, wenn es cineastisch
Richtig.
keinen Spaß macht.
Richtig, genau. Nee, aber
Ah
es
ja.
war genau das, was man erwartet, wenn man
Also,
Hitchcock-Fan
perfekt
ist.
für eure Halloween-Season ist ja
Po.
noch, wenn ihr das morgen, also montags hört, habt ihr sozusagen noch einen Tag lang, um das zu schauen, bevor Halloween wieder vorbei ist und dann können wir endlich in die weihnachtliche Phase des Jahres eintreten.
Okay.
So, mein zweiter Film, Anselm von Wim Wenders. Ich liebe Wim Wenders ja sehr. Ich halte den schon auch für den, ist glaube ich schon mein Lieblingsdeutscher Regisseur
Okay,
tatsächlich.
okay.
Anselm 2023 auch in Cannes zusammen mit seinem anderen Film Perfect Days gestartet, weil es eine Dokumentation, der andere ist ein Spielfilm. 93 Minuten, auch wenn man mich gefragt hätte, wie lang war der Film, hätte ich wahrscheinlich 173 gesagt, aber nur 93 Minuten. Und ja, Wim Wenders ist ja dokumentarisch vor allen Dingen für Pina bekannt, den 3D-Film über Pina Bausch. Der ist aber, glaube ich, schon 20 Jahre her. Also ist so ein
So lange ist
großer
das schon her?
Tanzfilm. Ja, der ist, glaube ich, schon wirklich lange
Ich
her.
erinnere mich. Ich guck mal nach nebenbei, wenn du redest.
Also ungefähr 18. Ich weiß noch
Ich
genau, wie
guck
ich damals im Kino gesessen habe mit meiner Familie und meine Schwester und ich. Wir haben nicht verstanden, was dieser Film soll. Wir waren jung und wir hatten keine Ahnung von Performance-Theater und konnten das nicht so richtig
hast du den denn
kapieren.
nochmal nachgeguckt?
Ich habe den nicht nochmal nachgeguckt, ich habe es aber tatsächlich vor.
Okay.
Auch Anselm ist in
2011 ist es.
3D, was ja ungefähr 70, was bedeutet das? Das sind 20 Jahre, hey?
2011,
Nee,
ja?
warte mal.
Nee,
Nee, das sind 12 Jahre.
12. Das sind 20.
Okay. Offensichtlich, sobald es um Wim Wenders geht, habe ich kein Zeitgefühl mehr.
Aha. War das auch im Film
Genau.
so, ja?
Anselm ist auch in 3D und er startet gleich tatsächlich mit einem ganz langen Slow-Motion 3D-Fahrt über das Gelände in Südfrankreich, wo Anselm Kiefer, der große, international bekannte deutsche Maler und Bildhauer, so Engelsstatuen aus Gipskleidern ausstellt. Und unglücklicherweise war mir von der ersten Minute an, dass ich den Film nicht mögen würde. weil ich mochte die Stimmung nicht, die sofort transportiert wurde, weil mir war das irgendwie zu ruhig und dann wurde auch sofort wurden so Gedichtfragmente geflüstert von so Frauenstimmen. Und das mochte ich schon nicht. Man mochte die Farbigkeit. Ich fand den Film extrem grau-beige.
Aha.
Das mochte ich irgendwie nicht. Aber ich meine, das passt auch gut zu Anselm Kiefers Kunst. Die ist nämlich auch sehr düster, grau-beige, braun, schwarz. Und ich mochte auch die Kunstwerke nicht. Ich glaube, also ich habe eh ein schwieriges Verhältnis zu Anselm Kiefers Kunst. Ich sehe, warum er berühmt ist und gut, also als einer der besten Künstler Deutschlands bewertet wird, aber ich mag es nicht. So kann man sich natürlich nicht bestreiten. So, und jetzt das Spannende über den Film ist nämlich eigentlich, Wenders und Kiefer sind beide 1945 geboren. Sie sind also eine Generation, die in einer Geschichtslosigkeit aufwächst, weil die Generation, also die Erwachsenen um 45, so tun, als ob sie Geschichte vor 45 nicht gegeben hat, um sich selbst zu schützen. Denn du musst ja zugeben, dass du Nazi warst, wenn du darüber nachdenkst. Und das ist so ein bisschen das, was Kiefer in seiner Kunst beschäftigt hat, diese Geschichtsvergessenheit. Und es hätte ein wunderbarer politischer Film darüber werden können, aber der Film entscheidet sich, nichts zu kommentieren und eigentlich auch ganz wenig zu kontextualisieren. Nur. Das heißt, du stehst so ein bisschen sprachlos davor, wenn dir so Sachen nur gezeigt werden. Oder es gibt dann irgendwie so Originalinterviews mit Anselm Kiefer und die werden immer nur so als ein bis zwei Sätze gezeigt. Und deswegen hatte ich das Problem, dass ich dachte, der Film ist irgendwie nur Pose ohne Tiefe. Das heißt, ne, also Anselm behauptet, zum Beispiel hat er eine Fotoreihe gemacht, auf der er den Hitlergruß zeigt, er wollte damals provozieren, dass man wieder anfängt, über Geschichte zu reden. Und dann war es das. Und dann muss ich mich sozusagen als Zuschauerin natürlich damit konfrontieren, so, finde ich das gelungen oder nicht? Aber gleichzeitig habe ich im Film selbst gar keine Zeit mehr, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich das finde oder nicht. Und da hätte ich einfach so ein bisschen mehr Kommentar gebraucht. Aber der Film will halt tatsächlich eigentlich keine Dokumentation sein, sondern will eine Werkschau sein. Ja, also hast du zum Beispiel, hast wahnsinnig viel Platz, in Anselm Kiefers Kunstreich einzutauchen. Du siehst, wie er durch seine riesigen Kunsthallen mit dem Fahrrad fährt. Du siehst, wie er Kunst herstellt, wie er Materialien die verschiedensten Arten nutzt, wie er Blei über Bilder gießt, damit seine ganz bestimmte Ästhetik entsteht und so weiter. Und ich glaube, dass wenn man Anselm Kiefer mag, zum Beispiel, oder überhaupt so eine Faszination für sowas hat, dann macht es total Spaß, da so einzutauchen. So. Und was ich so ein bisschen ungelungen finde, ist, dass Wim Wenders Intention des Films, nämlich den letzten unentdeckten, unerzählten Raum, the human mind, damit zu erkunden und zu zeigen, dass das innere Kind vor allen Dingen die fantastische Kraft hinter Anselm Kiefers Schaffen ist. Das finde ich sehr kitschig dargestellt durch so nachgestellte Szenen mit Verwandten der beiden. Der junge Anselm Kiefer wird von, ich glaube, Anselm Kiefers Sohn dargestellt. Und der sehr junge Anselm Kiefer wird von Wim Wenders Großneffen dargestellt. So. Und das fand ich ein bisschen kitschig an vielen Stellen.
Okay,
Ja,
let's
deswegen.
get to the point hier, glaube ich.
Der Point ist, einer im Publikum hat geschnarcht. Und ich habe es gefühlt, drei
Aber
von 5 Sternen. Von mir.
immerhin noch 3,5,
Von
ey.
5 Sternen, vielleicht was. Nein, von mir nur drei. Also, weil ich sehe, ich verstehe die Intention des Filmes und ich glaube, dass die funktionieren kann für andere Leute als mich. Ich mochte den Film einfach nicht. Ich habe mich gelangweilt.
Okay, kann ich verstehen.
Passiert halt.
Ja. It is what it is.
It was it is. Und ich finde, das ist so interessant, weil das Gleiche kann man nun ja auch über den großen Blockbuster sagen, den wir als nächstes besprechen.
Ich warte mal, ich habe gerade mein guter Freund oder unser guter Freund Tino Hahn hat gerade geschrieben und ich meinte gerade so, ey, ja, wir reden gleich über Killers of the Flower Moon im Podcast
Yes.
und so und dann
Hat eine Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt abspielen?
Nee, ich habe gesagt,
Hm.
wir ranten. Und Tino dann, haha, sehr gut, immer drauf auf diesen Kackfilm.
Ja, interessant, ne? Also,
Ja.
Killers of the Flower Moon, Martin Scorseses lang erwarteter Blockbuster, 2023 erschienen, 206 Minuten lang und allerorten absurd gut besprochen, so gut, dass ich es nicht geschafft habe, eine einzige negative professionelle Kritik zu
So,
finden.
warte. Ja, warte. Tino hat mir gerade seine offizielle Review geschickt. Nicht die Kurzreview.
Okay, lassen wir Tino ist ja quasi, ich finde, was so Podcast-Hierarchie ist, ist ja eins höher als wir, also fast schon nah dran an professioneller
Richtig,
Filmkritik.
pass auf. Also, ich lese vor, ich zitiere hier. Killers of the Flower Moon ist ein Film, der weiße Männer im Kino traurig macht, weil es weiße Männer im Film traurig macht. Genozid zu begehen und wo man am Ende die Verwandtschaft und Bekanntschaftsverhältnisse und Namen von 5 Titeln kennt, aber nur den Namen von exakt einem Opfer. Geschichten über Genozid und strukturellen Rassismus aus der Täterperspektive zu erzählen, erscheint mir persönlich nicht der erhellendste Weg, und dem systematischen Mord an indigenen Frauen zu zeigen, wo mehr Mühe in die Inszenierung ihrer Morde geflossen ist als in ihre Charakterzeichnung. Die Erfahrung von Menschen, die man zu repräsentieren vorgibt, derart zu ignorieren, empfinde ich als moralisch verwerflich. Von meinem Empfinden her inhaltlich ähnlich gescheitert wie Detroit von Bigelow, wo auch die richtige Geschichte aus der falschen Perspektive erzählt wird. Aber vermutlich für eine weiße Audience trotzdem einfacher, sich mit dem weißen männlichen Tätern zu identifizieren, als mit indigenen weiblichen Opfern. Können wir aufhören? Ist
Korrekt.
der Podcast vorbei?
Naja, aber das Spannende ist ja, also der Film macht hier trotzdem viele Dinge richtig. Und das ist nämlich das Problem. Und ich glaube, deswegen wird er auch so gefeiert. Also zum Beispiel muss ich sagen, also wenn man jetzt gleich an den Ende des Films springt, das Ende des Films
Wollen
ist
wir jetzt
dann
mal
in
kurz, mal
so,
einmal ganz kurz sagen, dass der Film
worum es
3
geht,
Stunden 26 Minuten lang
habe ich
ist?
das schon
Achso,
gesagt.
hast du schon.
206 Minuten habe ich gesagt.
Also
Es
habe ich
klingt nicht
gehört,
so lange wie
Entschuldigung.
3 Stunden 26. Kann auch sagen, ich habe nach 3 Stunden 26 laut im Kino geschrien, ich will mein Leben zurück. Habe ich getan wohl.
Ey, okay. Dann erzähl mal kurz, ganz kurz, worum es ging. Das glaube ich, haben wir noch nicht gemacht, oder?
Nein, es geht um die Osage Nation, eine indigene Kultur, die zu krassem Reichtum gekommen ist am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, weil ihr Reservat auf Öl gebaut ist. Und aufgrund von verschiedenen juristischen Dingen dürfen sie diesen Reichtum behalten, was natürlich den weißen Menschen nicht passt. Und deswegen gibt es plötzlich eine Todesepidemie in diesem Reservat. Leute sterben und es wird aber nicht aufgeklärt, weil das Rechtssystem in Reservaten ist sehr kompliziert.
Meistens Männer sterben ja auch theoretisch am Anfang, ne? Also sag ich mal, ne?
Am
Weil
Anfang, oder was auch gleich eine Frau auch dabei
stimmt wohl,
war.
aber ich meine im Sinne von halt, dass sie natürlich Positionen einnehmen können.
Genau. Und dann haben wir im Mittelpunkt der Geschichte eine Familie, eine indigene Familie, eine Mutti und 4 Töchter. Und diese 4 Töchter sterben nacheinander unter ungeklärten Umständen. Und zwar immer nachdem sie einen weißen Mann geheiratet haben. Puh, that's the mystery behind it all.
White man, ha?
White men. Yep. Genau, das passiert in diesem Film. Und es ist eine True Story, es ist ein blinder Fleck der Geschichtsschreibung gewesen, wurde aufgedeckt von, ich glaube, einem weißen Journalisten, der darüber ein
Immerhin.
Buch geschrieben hat, auf dem Killers of the Flower Moon auch basiert. Und dieses Buch konzentriert sich eigentlich auf den FBI-Agenten, der später diese Morde auflösen wird, gespielt von Jesse Plemons. Tom White, glaube ich. Heißt er wirklich White? Ich fürchte es fast.
Lass mich gucken.
Und
Tom White.
Martin Scorsese wollte eigentlich einen Film über diesen FBI-Agenten machen. Leonardo DiCaprio sollte eigentlich diese Rolle spielen. Und dann gab es ein Treffen mit der Osage Nation und sie haben gesagt, wollen wir nicht, wollte nicht lieber einen Film über uns machen? Und Scorsese sagt, ja, und hat daraufhin das Drehbuch umgeschrieben. Und hier kommt für mich der Hauptknackpunkt. Seine Idee war jetzt, statt aus der FBI-Sicht zu erzählen, was ich irgendwie in Ordnung gefunden hätte, by the way, die Liebesgeschichte zwischen Molly und Ernest, gespielt von Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio, in das Herz der Handlung zu packen. Und ich glaube, einer der Gründe, warum man diesen Film richtig schlimm finden kann, so wie wir, oder richtig mögen kann, wie alle anderen, ist, ob diese Liebesgeschichte für dich nachvollziehbar ist oder nicht. Da fängt es nämlich schon an. Ich zum Beispiel habe die ganze Zeit gedacht, warum soll diese wunderbare, diese smarte, starke Persönlichkeit auf diesen Trottel reinfallen? Was für ein Blödmann. Also wirklich eine Witzfigur ist diese, also ist dieser Mensch. Und warum sollte sie auf ihn reinfallen, nur weil er schöne Augen hat?
Ja, Leute
Überhaupt?
verlieben sich. Das kann natürlich passieren, aber ich verstehe
I know,
trotzdem, was
aber
du
es wird ja,
sagst. Ja, ich verstehe,
so
was du
als
sagst.
eine Liebesgeschichte
Ja, aber
sagen, vor
vielleicht.
allen Dingen, die muss sie auch aushalten. Die hält ja später sogar aus, nachdem er gelernt hat, nachdem sie lernt im Gerichtssaal, dass er maßgeblich für den Tod
Ja, das stimmt,
der
das stimmt.
Schwestern
Aber ich habe das Gefühl gehabt,
verantwortlich
da fand
ist.
ich eher,
Es schleppt.
dass es schon trotzdem irgendwo
Nachvollziehbar?
dass er für sie gestorben war, so ein bisschen. Hatte ich das Gefühl. Ja, also das war jetzt nicht, also da war halt eine, also ja, wir sind verheiratet und wir bleiben jetzt verheiratet, aber wir schlafen in separate rooms und am besten in anderen Häusern und so nach dem Motto. So hat sich's für mich angefühlt, ja.
Genau, aber so richtig der Bruch ist erst, als sie lernt, dass
Ja, vielleicht war
er
es für
sie
die Kinder.
vergiftet.
Vielleicht war es für die Kinder.
Vor allem, ja, also das war für mich schon wirklich problematisch, zumal auch für mich die Figur, der Figurenaufbau dadurch scheitert. Du hast sie als super smarte Frau, die aber offensichtlich, wenn es in Sachen des Herzens, wird sie plötzlich blind und dumm. So. Und du hast ihn als dummen, stumpfen Charakter, der total einschüchterbar ist, der sich vereinnahmen lässt und gleichzeitig lernt er aber gefühlt in 2 Wochen Auschwitz als Sprache.
Da sind Jahre vergangen.
Nee, das war gar nicht so lange. Es waren 6 Monate oder so. Also finde ich schon noch ein
Aber die Kinder sind noch
bisschen.
geboren und die waren noch schon älter. Dann konnte er doch.
Ja, das vorher schon gekonnt, tatsächlich. Aber auf alle Fälle ist er nicht, also er ist nicht nur Trottel. Und das fand ich so blöd, weil dadurch werden die Figuren so klischeehaft. So sie, also ich finde sowieso, das Problem der Männer- und Frauenstellung ist richtig anstrengend, weil sie wird nur als smart und stark behauptet, aber in Wirklichkeit zeigt der Film sie überwiegend als Opfer ihrer Gefühle. Und
Aber ich.
er ist halt ein aggressiver Typ, der nicht über seine Geldgier hinweg kann. Also seine Gefühle sind weniger wichtig als seine Gier. Und ja, und das ist so ein bisschen das, was für mich schon scheitert. Und dann hat der Film halt einfach ein sehr großes Interesse daran zu verstehen, wie weiße Personen, wie Robert Hale, gespielt von Robert De Niro und eben Ernest, die vermeintlich Indigene ja, lieben oder als Freunde haben wollen, wie die trotzdem vor sich rechtfertigen können, die umzubringen. So,
Naja,
das ist so
aber ich
der
fand, die waren halt nie richtig
Grundkonflikt.
Freunde. Die waren halt, das ist doch, also ich fand, das war von Anfang an, fand ich die Charaktere eindeutig so, beziehungsweise DiCaprio nicht. Ich fand, der war eher verwirrt durch den Krieg. Und, aber hier, Robert De Niros Charakter, der war halt natürlich, ah, hier kann ich einen Bug machen. Jetzt muss ich hier nett sein zu allen und so tun, als wenn ich hier der Gönner bin, aber
Ja.
insgeheim, weil die können ihr Geld nicht ausgeben und wir müssen das einfach ausnutzen. Deswegen auch zum Beispiel mit den, die Osage Prices, ne? Also sag ich mal, für eine Beerdigung einfach mehr Geld abknüpfen, weil die das Ölgeld haben. Und was natürlich auch, also ich fand halt den Part, ich glaube, die erste Stunde oder so, die fand ich interessant. Danach wurde der Film richtig schlecht für mich. Ich fand, es sah super aus. Es gab diese Informationen, die ich auch selber persönlich nicht wusste, ne? Also über die Osage. Und dass auch natürlich halt diese ganzen Aspekte, wie das mit dem Geld funktioniert. Mich hätte theoretisch das sogar interessiert. Also erklär mir, wie hat das Government dafür entschieden, dass da Leute irgendwie verfügen dürfen und monatlich nur was kriegen und so weiter und so fort. Und ich fand auch diesen, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal den, nicht Perspektivwechsel, aber diesen Klassenwechsel, ne? Also Sozialklassen. Dass, ne, dass, dass die Native Americans natürlich da quasi umhergefahren wurden und weiße Chauffeure hatten und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ist alles super interessant, fand ich. Und davon hätte ich mir einfach mehr gewünscht. So, ich meine, warum hätten wir nicht einfach aus der Perspektive oder beziehungsweise aus einer nicht wissenden Perspektive diesen ganzen Fall oder beziehungsweise dieses ganze Geschehen erkundet?
Genau, aber das ist ja, ich finde, das Interessante ist, das hätte man vorher wissen können, weil Martin Scorsese, der hat immer Filme aus der Sicht des ja, weißen Bösewichts gemacht oder des weißen Anti-Helden, so. Und Ernest ist ja auch lange, wo man vergibt ihm ja relativ lange dafür, wie er agiert, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, finde ich. Also er ist nicht so eindeutig böse wie alle anderen scheinbar. Und sie interessiert sich einfach für diese weißen
Aber
Männer
du meinst Schutz vor Strafe
sehr.
nicht, so, weißt du? Das ist.
Naja, aber das ist ja nicht, aber es ist ja nichts mit Dummheit zu tun,
Ich
sondern
finde
das ist
erst.
sein genuines Interesse. Und die Frage ist natürlich auch,
Aber ich finde
hätte
erst
man einen
naiv.
Film aus, ja, aber hättest du, ja, das stimmt, aber hättest du einen Film, also einen Film über eine indigene Frau von Martin Scorsese gewollt? Ich glaube nämlich fast, ich nicht.
Ja, ich weiß, aber das wäre vielleicht trotzdem besser gewesen, weißt du? Es wäre besser gewesen. Aber ich verstehe, warum er das natürlich nicht macht, weil es nicht seine Perspektive ist. Natürlich kann er die nicht einnehmen. Das ist mir schon verständlich. Aber dann ist die Frage natürlich wieder, brauchst du diesen Film? Ne?
Naja, und das Spannende ist, ich habe jetzt auch irgendwie, ich habe jetzt ein Interview gehört mit dem, ich glaube, dem Enkel oder dem Urgroßenkel von einem der Männer, die ermordet wurden, Henry Roan. Und die Osage sind ja super zufrieden mit dem Film. Und dann habe ich das irgendwie, habe ich mir das ein bisschen angehört, auch jemand aus dem Smithsonian berichtet. Und die Stakes waren einfach so gering. Also die Leute sind schon zufrieden, weil sie eben zum Beispiel von Anfang bis Ende des Films als BeraterInnen tätig sein
Und
durften.
repräsentiert wurden halt, ne?
Weil sie repräsentiert wurden als Nebenfiguren, weil ihre Sprache korrekt dargestellt wurde und nicht irgendwie zum Beispiel Lakota gesprochen wurde und der weiße Mann ja sowieso nicht weiß, was er da sieht. Also es ist egal, welche indigene Sprache da gesprochen wird. Oder weil eben das jetzt nicht so ein krasser White-Savior-Film ist wie Der letzte Mohikaner oder Wer mit dem Wolf tanzt und so weiter. Und das reicht sozusagen schon, dass sie sich in ihrer Kultur repräsentiert fühlen. Und dass aber diese Kultur für mich zum Beispiel permanent nur Hintergrund war, also wirklich Kulisse und gar nicht, aber wichtig war, also
Mittel
wie
zum Zweck,
Tino,
ne?
genau, wie Tino sagt, also dass alle indigenen Figuren haben gar keine Agenda, selbst Molly nicht, obwohl sie, also sie wird sozusagen in 30 Sekunden des 3,5 Stunden langen Films aktiv, wenn sie selbst nach Washington fährt und irgendjemandem sagt, können Sie jetzt mal bitte den Mord auflösen. Das sind so ihre 30 Sekunden Agency, aber ansonsten ist sie ja wirklich nur Opfer. Und für einen Film, der eigentlich die Intention hat, Viktimisierung zu vermeiden, macht der Film das total krass, indem er sich ja darin suhlt, die Morde irgendwie zu zeigen und nochmal so richtig schön so Geräusche zu machen. Wie ist das, wenn die Säge auf den Knochen trifft und so weiter? Und deswegen die einzige negative Kritik, die ich zu diesem Film gefunden habe, ist von Devery Jacobs auf Twitter. Das ist eine der Schauspielerinnen aus Reservation Dogs, dem Film über indigene Jugendliche, die sagt, dass being native and watching this movie, it was hellfire, eben weil die schlimmsten Grausamkeiten, die man sich überhaupt noch vorstellen kann, gezeigt werden und man einen Großteil des Films damit zubringen muss, den weißen Männern dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie das planen, weil das so stark, weil der Film sich so viele Szenen Zeit nimmt,
Ja,
das
also
auszudrücken.
man würde natürlich an dieser Stelle dann sagen halt, ne, ja, das ist triggering, ja, und das wird hier, also andere Filme würden das sagen, das ist triggering, so, und das lassen wir mal lieber nicht bitte darüber reden und machen und zeigen, aber genau, und hier wird das halt einfach gemacht, und was du da sagst, ja, die sind damit zufrieden, ich frage mich da wirklich, ob die halt die Osage, also ich meine, wir sind jetzt zwei weiße Personen, die jetzt hier irgendwas annehmen, ne? Das ist natürlich schwer, da irgendwie ins richtige Licht zu rücken, aber es ist natürlich schade, dass sie das wirklich so annehmen und das dann, oder beziehungsweise ich sehe, mich würde natürlich jetzt mal eine wirkliche, nicht PR-Perspektive, sondern eine authentische Perspektive interessieren. Ich meine, wir haben es ja durch die Regisseurin war das, ne? Von Reservoirs. Ah,
Schauspielerin,
Schauspielerin, ja.
die Wütende gespielt
Ah,
hat, deren Bruder, glaube ich, umgebracht wurde
okay.
oder der gestorben ist.
Ja, jedenfalls, ja, da haben wir zumindest ansatzweise eine
Ja,
Perspektive, die das
einer jungen
zeigt, ne?
Frau. Ne? Also ich finde, das ist ja auch, das ist dieser Clash des Systems. Du hast eben die Martin Scorsese und der macht einen total tollen, handwerklich tollen Film.
Technisch auch super,
Und
schauspielerisch auch
genau,
super,
und
aber
geht da dort, nein, finde ich übrigens nicht,
finde ich, okay,
geht
erzähl.
da. Sozusagen mit allem, was er kann, geht er da rein. Und ich finde, aus seiner Perspektive gelingt ja dieser Film auch. Und dann hast du eben zum Beispiel unsere Perspektive. Wir sind irgendwie sehr viel jünger. Wir wollen eigentlich eine andere von Kino sehen. Und du hast noch mal jünger als wir sogar jemanden, dessen Kultur da ja irgendwie dann mit repräsentiert wird. Ich glaube, sie selber ist keine Osage, deswegen nur so halb. Aber die sagt, hallo, geht's noch? Wie schlimm ist das denn, was sie da gemacht haben? Musste das jetzt so? Müssen wir halt die ewig gleiche Szene immer und immer wiedersehen. Aber es gab wirklich viele Gespräche zwischen irgendwelchen weißen Trotteln darüber, wie sie jetzt die nächsten Menschen umbringen. Wirklich viele Spiele. Und ich glaube, das will der Film auch, dass man sich 3,5 Stunden lang so ein bisschen
Schlecht fühlt?
schlecht fühlt. Auch das,
Aber
ne,
fühlt man sich
weil,
schlecht? Das ist die Frage.
genau, und das ist nämlich total spannend. Und das ist dieses, ne, also der Film, Scorsese selbst sagt, ist kein Whodunit, sondern ein Who didn't do it. So, wir sind Teil des Systems. Und deswegen nochmal, um das, was ich zum Anfang sagen wollte, auf die letzten 5 Minuten zurück, wenn dieser True Crime Podcaster gespielt wird und Scorsese so ein bisschen seine Idee des Films erklärt,
Jetzt steht auch selber auf der Bühne übrigens für die Leute.
genau, er steht selber auf der Bühne und
Spoiler-Alert.
erklärt so ein bisschen, warum er überhaupt diesen Film gemacht hat. Und da dachte ich so, das ist ziemlich cool. Und das ist eben zu sagen, warum interessieren uns als weiße Zuschauerinnen, warum fühlen wir uns unterhalten von so True Crime Sachen? Warum sind wir überhaupt in diesen Film gegangen? Und uns sozusagen mit diesem Gefühl zu entlassen, fand ich relativ schlau, weil damit entlarvt der Film seine eigene Position und macht sich an mein, also war
Aber
eine gute Idee, aber danach kam noch mal so 30 Sekunden Drone-Shot
ja.
von tanzenden Osage und ich dachte so, ugh,
War aber ein
genau
schöner Shot.
deswegen. Ein schöner Shot, aber das ist genau das, was, warum weiße Leute sich eben Filme über Indigene angucken, weil sie diese bunte Kultur sehen wollen, weil sie das so dieses Spirituelle miterleben wollen und so weiter und so fort. Und das bedient der Film ja auch ohne Ende. Also das, was der weiße Mann sehen möchte, kriegt er auch zu sehen.
Das war, also das Ende würde ich jetzt nicht so, das würde ich jetzt mal ein bisschen rausnehmen, weil ich fand, das war
Beschwert.
ästhetischer Shot auf jeden Fall und natürlich the Flower Moon und the whole concept. Also ich finde, das hat funktioniert und ich fand, das war auch nochmal ein guter Abschluss für mich persönlich. Also bildtechnisch gesprochen, ne? Aber kann man rein interpretieren, was man möchte. Da habe ich jetzt nicht mehr, würde ich jetzt nicht mehr tiefer gehen irgendwie als du, aber
Und
ja.
jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser schauspielerischen Leistung, die allerorten so gelobt wird. So, klar, Lily Gladstone ist super. So.
Ich muss aber sagen, ich war ein bisschen, also als sie dann die ganze Zeit bettlägerig war, da war ich ein bisschen gelangweilt.
Das stimmt, aber das ist ja nicht ihr Problem,
Ja.
sondern und sie ist vor allem deswegen super, weil ihre Art zu spielen, dieses Ruhige, in totalem Kontrast zu De Niro und DiCaprio stehen, die eigentlich permanent beschäftigt sind, krasse Grimassen zu machen. Du, DiCaprio hatte doch Wattebausch im Backen, so wie einst Marlon Brando und der Pate, oder nicht? Das war, also wo ich dachte so, okay,
Das, ich
wenn er
glaube,
jetzt
das
einen
waren die
Oscar
Zähne, aber
dafür
das war, glaube ich,
kriegt,
die Zähne.
ja, aber wenn er jetzt einen Oscar dafür kriegt, dass er 3,5 Stunden das schlechte Laune Smiley gemacht hat, fände ich das schon mies. Also da habe ich schon echt bessere, also das, da war ich überhaupt null davon überzeugt. Und Robert De Niro ist so, weiß ich, es ist der nicht, nee, das hat mir alles keine richtige Freude gemacht. Es war okay, ich finde aber, es war jetzt auch nicht herausragend zum Beispiel.
Okay.
Ja, okay, bevor wir zur Wertung kommen, oder willst du noch irgendwie,
Nö.
hast du noch so richtige Gefühle, die loswerden willst zu dem Film? Irgendwas,
Nö,
so
ich
eine
habe.
extra Szene, die dich extra genervt hat? Was war die Szene, die dich am meisten genervt hat?
Ach, keine Ahnung, ich glaube einfach, dass die 1,5 Stunden, die ja zu lang waren, die haben mich genervt.
Hier, pass auf, hier kommt die Szene, die mich am meisten genervt hat. Das jüngste Kind stirbt
Das was?
und wir sehen, das jüngste
Ah.
Kind stirbt und statt sich für die Trauer der Mutter zu interessieren, sehen wir 3,5 Minuten Acting School Leonardo DiCaprio im Gefängnis, wie er zusammenbricht aus Schmerz und Trauer. Bullshit, habe ich gedacht. Bullshit. Ja, ich habe euch versprochen, noch 3 Bücher mitgebracht, die ihr lesen solltet, statt diesen Film zu schauen.
Sprich.
Und zwar sind das alles Bücher von indigenen Autoren aus den letzten 3, 4, 5 Jahren? Tommy Orange, dort, 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 there, there, dort, dort. Ein unfassbar gutes Buch. Es sind 11 Geschichten von verschiedenen indigenen Figuren, die alle unterschiedliche Herausforderungen haben und die nacherzählt werden. Und die letzten 100 Seiten sind das Spannendste, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Es endet in einem großen Pow-Wow und es ist ein bisschen, als ob Die Hard und Heat ein literarisches Baby am Ende gehabt hätten. Muss man echt sagen, krass. Dann Warrior Girl on Earth von Angeline Boulay. Super, super spannend. Da geht es so ein bisschen eben um warum eigentlich so viele indigene Frauen ermordet werden. Darum geht es in diesem Buch, was ja krass ist. Also ich finde auch hier zum Beispiel, der Film thematisiert ja überhaupt gar nicht, dass es bis heute eine ganz heftig hohe Zahl an Frauenmorden gibt.
Da gab es doch
Weil nämlich in
so eine Serie,
es gab
die
mal einen Film
oder eine Serie?
vor Jahren, genau, aber auch aus weißer Perspektive.
Ja.
Weil nämlich in Reservaten andere Gesetze existieren als im Rest von Amerika. Und Warrior on Earth ist ein ganz fantastischer Roman für junge Menschen, der eine gute Liebesgeschichte hat, der einen guten Einblick in Kultur und Historie geht. Und es geht aber auch darum, zum Beispiel, wer kriegt eigentlich die Artefakte von den Indigenen? Wo landen diese Artefakte? Und wer sozusagen, so wie du, wem das ein bisschen gefehlt hat, den kulturellen Background von Indigenen Amerika zu finden im 20. und 21. Jahrhundert, das ist genau euer Buch. Und zu guter Letzt noch Jahr der Wunder von Louise Attrick. Louise Attrick ist die berühmteste indigene Autorin, schreibt viele fantastische Romane. Und diesem geht es um Covid und wie ein Geist in einem Buchladen haust und warum weiße Menschen sich so gerne indigene Kulturen aneignen. Es geht viel um kulturelle Aneignung in diesem Buch, aber auch auf eine sehr unterhaltsame, schöne Art und Weise. Ihr seht, man kann sich noch dem ganzen Thema nähern, ohne den Film eines weißen Mannes zu schauen.
So ist es. Okay, Freunde. Dann, lass uns doch mal, warte, was?
Ach so. Wir haben den Film noch gar nicht bewertet. Wir haben nur gesagt, dass wir ihn schlecht finden. Wir haben noch nicht gesagt, wie schlecht.
Ich glaube gar nicht so schlecht, wie wir tun.
Du fandst ihn auch gar nicht so schlecht. Du hast ihn gar nicht so schlecht bewertet. Du kannst deine Bewertung gerne noch nach unten korrigieren.
Ich glaube, ich habe 3,5 gegeben, ne? Oder war ich?
Du hast 3,5 gegeben.
Ja, ich war zwar zwischen 3 und 3,5, aber ich habe ich geschwankt auf jeden Fall. 6,5, glaube ich, wäre es. Ich habe ja übrigens auch, ich war ja mit einem Kumpel hier, Adolfo Colmera, da war ja zufällig auch mit Freunden im Kino, in der gleichen Vorstellung, und dann haben wir kurz auch gequatscht und dann hat er natürlich, er fand den natürlich auch gut so im ersten Moment und dann war ich auch so natürlich, hey, und er fand auch Oppenheimer gut, aber er ist auch ein Filmemacher, da kann ich vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive das angucken im Sinne von, ne, was so technisch gemacht wird und so weiter und so fort, ne. Das kann ich vielleicht verstehen, da ich das ja auch gut fand, aber ich hab ja nochmal gesagt, ey, mich stört die Story total, und dann hat er aber auch nochmal gesagt, so gerade in der Industrie ist es halt irgendwie das Problem, dass einfach keine Original Stories mehr genommen werden, also es müssen Buchvorlagen sein, es müssen irgendwelche Fortsetzungen sein oder Franchises, die schon existieren, damit Leute überhaupt noch sagen, ja, okay, wir produzieren das. Und das ist halt natürlich, was mich halt auch bei Oppenheimer gestört hat, ne? Diese Autobiografie sozusagen, oder diese, ne? die Biopic halt, ne? Und hier ist es ja auch wieder True Story. Es ist halt einfach, bin einfach gelangweilt davon.
Ja, und trotzdem bietet ja quasi so ein True Story, ist ja Recherchematerial. Du kannst ja als Dramaturgin oder Regisseurin oder Drehbuchschreiberin trotzdem deine eigene Sache draus machen. Und das machen sie ja auch, ne? Indem sie allen Figuren Gefühle geben, von denen sie gar nicht wissen können, ob die Gefühle da waren oder nicht, weil es gibt ja keine Primärquellen an der Stelle. Mhm. Ich war sehr viel mutiger bei meiner Bewertung. Ich war ja auch relativ wütend aus dem Kino raus und habe gleich 2,5 gegeben. Mhm. Ja, und insgesamt landet der Film genau wie Oppenheimer interessanterweise bei 4,3. Weil ich glaube, dass, ich meine, man darf nicht vergessen, ein Großteil der Kinogänger sind weiß, männlich, und älter als 40 nach wie vor. Und viele Leute, die Filme bewerten, sind auch genau in dem Alter. Und dann schüchtert einen natürlich einfach dieses künstlerische Trio Scorsese, De Niro, DiCaprio auch ein bisschen ein.
Kennt man nach Namen, ne? Und lässt sie nicht.
Man geht, ja. Und wie gesagt, der Film ist ja nicht nur schlecht, er hat ja auch wirklich viele gute Intentionen. Und ich finde, ich finde, er ist ja nicht vollkommen gescheitert. Mhm. Er ist scheitert nur aus einer ganz bestimmten Perspektive, die ja interessanterweise auch gar nicht kritisiert wird. Die nur von uns jetzt hier und kritisiert wird.
Oder wenigen, sagen wir mal so.
Ja. Mal sehen. Vielleicht trauen sich noch ein paar Leute. Ja, Killers of the Flower Moon. Gut, wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Wahrscheinlich dann mit dem neuen Marvel-Film.
I don't give a shit.
Das ist der einzige, auf den ich mich gefreut habe.
Ja, aber du hast dich auch auf den gefreut und dann wurdest du so enttäuscht. Also ich würde mich nicht zu früh freuen. Und außerdem, Shoutout an Disney, bitte seid nicht immer so. Spielt nicht eure Macht aus. Danke.
Gehst du trotzdem mit mir ins Kino?
Glaub nicht. I don't want to give Disney money.
Okay, das erzählt sie mir gleich noch nach Schluss. Ich schaue demnächst dann auch noch natürlich Anatomie eines Falls, die Cannes-Gewinnerin, mit einer sehr aufregenden Sandra Hüller, wie es aussieht. Mhm. Und dann ist auf Netflix etwas angelaufen, was ich unbedingt schauen wollte. Na? Mit Vanessa Kirby, diese eine Western. Weißt du? So.
Ja, ich habe gesehen.
Wie heißt das denn? Also der war ja auch, der ist, glaube ich, nie bei uns in die Kinos gekommen. So richtig. Ich habe den Namen unglücklicherweise vergessen. Ah, The World to Come.
Ach ja.
Schau, dann mache ich quasi alles wieder gut, indem ich das nächste Mal 3 Filme von Frauen bespreche, nach diesem Debakel today.
Träumchen. So machen wir es.
Okay, Tom. Es war wie immer eine gute Freude. Ich finde nichts so schöner, als wenn man einen Film wirklich nicht mag und alle Menschen, die man mag, mögen es nicht.
Ja, das ist, so ist es auch, wenn du irgendeinen deinen Lieblingsfilm zeigst und der mag dir nichts, total Trauer.
Bis heute ist diese Licorice-Pizza-Erfahrung, wie wir alle danach aufstanden und dachten so, meh. Und wir gegen den Rest der Welt, das ist schon immer ein sehr schönes Gefühl.
Ich verstehe es auch nicht. Naja, gut. Freunde, Macht's gut, lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Belehrt uns eines Besseren, wenn wir vielleicht doch scheuklappentechnisch für unsere Bubble unterwegs waren. Aber
Aber bitte belehrt uns nicht im Sinne von, ach, der Film war doch so technisch so toll. Bläh. Martin Scorsese macht seit 100 Jahren Film. Natürlich ist der technisch gut gewesen.
Ja, aber das ist ja Augenmerk.
Aber auch worauf legt man da einige Augenmerk? Dinge, ein einziges Mal macht er Splitkamera und diese, gut, egal. Nevermind.
Gut. Okay, gut. All right,
let's get out of here.
Ciao, ciao.
Ciao.